Wir sind schon alle tief gesegnet worden durch das, was wir miterlebt und gehört haben heute. Und es mag sein, dass nicht bei jedem von uns, wenn wir einmal hier auf dieser Erde ableben, man von uns so ausführlich berichten wird. Aber eins müssen wir wissen: Unser Herr kennt uns alle. Und er liebt uns alle gleich und beachtet uns alle gleich. Heute Morgen möchte ich über ein Thema sprechen, worüber ich in der Weise noch nie gepredigt habe. Was wir jetzt sind und was auf uns wartet. Ich könnte heute Morgen über die Situation in der Ukraine sprechen. Es bewegt mich sehr tief in viele dieser Städte, die jetzt bombardiert werden und wurden. Durfte ich das Evangelium predigen, Pastoren belehren. Und es schmerzt mein Herz, wenn ich jetzt höre, was da passiert. Viele dieser Menschen, auch viele Christen, mussten ihre Häuser bereits verlassen. Und wer weiß, ob sie je wieder zurückkommen können. Aber ich weiß, dass Gottes Volk in aller Welt, sowohl für die Ukraine wie für die leidenden Menschen und Christen in Russland betet. Und ich hatte dieses Wort auf meinem Herzen und ich möchte darüber heute Morgen etwas sagen. Und ich denke, aufgrund dessen, was wir gehört haben, ist es sehr passend. In 1. Johannes Kapitel 3, in den Versen 1 bis 3, lesen wir Folgendes. Seht, welche Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Das will nicht sagen, dass die Welt nicht weiß, wer wir sind. Sie kennt uns mit Namen, sie weiß, welchen Beruf wir haben. Aber die Welt kennt uns nicht. In unserer Beziehung zu Jesus. Sie schüttelt den Kopf über dir und mir. Warum? Weil sie den Vater nicht kennen. Wir sind Gottes Kinder. Dann sagt die Bibel weiter, meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und dann jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Wir sind Gottes Kinder, weil wir es geworden sind durch eine Geburt, die Gott uns geschenkt hat. Die Liebe Gottes ist der Ausgangspunkt der Gotteskindschaft. Seht, welche Liebe. Die englische Übersetzung sagt, behold, what manner of love. In anderen Worten, seht, welche Art von Liebe Gott uns erwiesen hat. Das deutet darauf hin, dass es nicht eine menschliche, irdische Liebe ist. Es ist eine andere. Der Beweis der Liebe Gottes, die Art der Liebe Gottes. Er liebt Menschen, die ihn hassten und hassen. Und er gab seinen Sohn als Lösegeld für seine Feinde. Das ist eine ganz andere Art von Liebe, die wir Menschen kennen und haben. Es sei denn, dass wir die Liebe Gottes erfahren haben und ein kleines wenig in unserem Leben bereits zur Auswirkung kommen lassen. Wir sind Kinder Gottes geworden. Das ist nicht unser Verdienst. Wir können uns darauf nichts einbilden, aber Gott sei Dank dass wir Jesus erkannt haben. Die offenbarte Liebe Gottes. Denn die Bibel sagt, so viele ihn, Jesus, aufnahmen, denen gibt Gott das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Gott möchte, dass wir eine Sicherheit haben über unsere Gotteskindschaft. Religiöse Menschen, christlich religiöse Menschen, werden dich anschauen, wenn du sagst, ich bin gewiss, ich bin ein Kind Gottes. Die sagen, das kann man nicht wissen. Habt ihr das schon erlebt? Wieso weißt du das? Bist du besser als ich? Nein. Aber wenn wir von Gott geboren sind, dann gibt er unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Wir müssen wissen, dass wir Kinder Gottes sind. Und wir wissen es, so sagt es die Bibel. Woran? Weil wir vom Tod zum Leben gekommen sind. Weil wir Gottes Kinder lieben. Weil wir den Vater lieben. Weil wir Jesus lieben. Weil wir den Heiligen Geist empfangen haben. Gott gibt uns Gewissheit. Bruder und Schwester, wenn du Jesus angenommen hast, bist du jetzt schon ein vollwertiges Kind Gottes. Wir leben auf dieser Erde unter Menschen, die in der Mehrheit das Opfer Jesu nicht annehmen für sich persönlich. Wir haben gehört, jeder Christ staunt und wundert sich über die Tatsache, dass so viele Menschen Jesus nicht annehmen als ihren Erlöser und Herrn. Aber wenn du Jesus angenommen hast, bist du ein vollwertiges Kind Gottes. Wir leben unter Menschen, die das nicht sind. Sie leben, so wie die Bibel es sagt, unter dem Herrscher, der jetzt noch in dieser Welt die Herrschaft innehat. Und wir leben auf einer Erde, die jetzt noch unter den Auswirkungen des Sündenfalles leidet. Und doch ist unsere Erde so schön, oder? Wie muss sie früher gewesen sein? Unser Vater hat uns versprochen, dass in der Zeit, in der wir auf dieser Erde sind, er über uns wacht. Er hat auch versprochen, wenn wir nach ihm trachten, nach seinem Reich, versorgt er uns mit dem, was wir brauchen. Nicht mit dem, was wir wollen, mit dem, was wir brauchen. Die Bibel sagt uns, wenn wir Kinder Gottes geworden sind, dann sind wir auch Miterben Jesu Christi. Wir haben also eine Erbschaft, die auf uns wartet, wie die Bibel es sagt. Uns wartet ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Hier auf dieser Erde können Bankguthaben über Nacht die Hälfte herunterfallen. Erbschaften können verschwinden, aber das Erbe, das du und ich haben als Kinder Gottes, wird nie seinen Wert verlieren. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Etwas, was noch nicht erschienen ist, aber er gab uns einen Beweis dafür, dass dieses Erbe kommt, wodurch er hat uns seinen Heiligen Geist geschenkt. Der Heilige Geist ist auf der einen Seite der Beweis, den Gott dir und mir gegeben hat, dass das Erbe kommt. Aber derselbe Heilige Geist, so sagt es die Bibel, hilft uns hier auf dieser Erde zu überwinden, Sieg zu haben, für Jesus zu leben, Ratgeber zu sein, Beistand zu sein, Helfer zu sein, Kraft zu sein. Gott hat uns lieb. Gott hat vorausgesorgt. Und dann hat Jesus etwas anderes gesagt. Für die, die ihm angehören, sagt er, bereitet er eine Wohnung für uns beim Vater im Himmel. Ich möchte, dass wir heute Morgen ein wenig darüber nachdenken, was auf uns wartet, die wir Kinder Gottes sind. Was geschieht eigentlich, wenn jetzt ein Christ, ein Gotteskind stirbt? Jawohl, es ist eine Trennung seines Geisteswesens und der Seele vom Leib. Wohin geht der Geist und die Seele? Der Apostel Paulus spricht in seinem Brief an die Philipper davon, dass auch ihr eines Tages abscheiden wird von dieser Erde. Er war in einer prekären Situation im Gefängnis und er sagt, ich weiß nicht, was auf mich zukommt, ob ich noch weiter leben werde oder ob ich abscheiden werde. Und er sagt, ich weiß nicht, wofür ich zu meinem Vater, zu Jesus beten soll, ob er mich nehmen soll oder ob ich hier bleiben soll. Er sagt, und dann sagt er etwas, was sehr wichtig ist für uns. Er sagt, ich fühle mich hin und her gerissen. Einerseits sehne ich mich danach, hinüberzugehen und bei Christus zu sein. Denn das wäre bei weitem das Beste. Gibt es etwas Besseres, als hier auf der Erde zu leben und alles zu haben? Jawohl, bei Christus zu sein. Das ist bei weitem das Beste. Hast du das gewusst? Wenn ein Christ stirbt, geht er dahin, wo Paulus sagt, es bei weitem das Beste ist. Da ist er jetzt. Und hör gut zu, das ist nicht der endgültige Himmel, den Gott für dich und mich bereitet hat. Und doch ist es bei weitem das Beste für uns. Manches Mal habe ich den Eindruck, dass auch wir als Kinder Gottes das gar nicht richtig beherzigen. Wir wissen, dass dem so ist. Aber ob wir es wirklich glauben? Ich hatte vor wenigen Tagen bekam ich eine E-Mail und da schrieb jemand, ich möchte die Mitteilung weiterleiten, dass so und so, er nannte den Namen, leider am, und dann hatte das Datum gesetzt, in die himmlische Heimat abberufen wurde. Als ich das las, ich dachte, du liebe Zeit. Das war von jemandem, der über 90 Jahre alt war. Brüder und Schwestern, wenn jemand stirbt, ist es für die betreffende Person nicht leider, wenn ein Christ stirbt. Dann ist es etwas Wunderbares. Und doch ist das noch nicht das Endgültige, was Gott für uns bereithält. Jesus hat gesagt, er wird ein zweites Mal auf die Erde kommen. Stimmt's? Habt ihr das schon gelesen? Und die Bibel sagt uns, wenn Jesus das zweite Mal kommt, dann kommt er nicht mehr wegen der Sünde, das heißt, um für die Sünde zu sterben, dafür ist er ein für alle Mal gestorben. Er sagt, das zweite Mal, wenn Jesus kommt, kommt er, um diejenigen, die an ihn glauben, zu sich zu holen. Diejenigen, die bis jetzt gestorben sind. Und die Bibel gibt uns hier nicht viele Details. Die sind auch bei Christus. Aber nicht in der Weise, wie sie sein werden, wenn Jesus wiederkommt. Der Ort, an dem Christen jetzt sind, ist bei weitem das Beste, was wir haben könnten, bis jetzt. Aber wenn Jesus wiederkommt, um die Seinen heimzuholen, was wird geschehen? Diejenigen, die gestorben sind in all der Zeit, seit Jesus auf diese Erde kam und an ihn glaubten und auch in unseren Tagen sterben, die jetzt an diesem Ort sind, bei dem es bei weitem das Beste ist, diejenigen, die zum Zeitpunkt, wenn Jesus kommt, um die Seinen zu holen, gestorben waren, werden auferstehen mit einem neuen Leib. Und diejenigen Christen, die noch leben, wenn Jesus kommt, die werden in einem Augenblick verwandelt werden in einen neuen Leib und werden zu Jesus emporgerückt werden. Und weißt du, was geschieht? Dann kommt noch etwas Besseres als das Beste, wo diejenigen sind, die jetzt schon bei Jesus sind. Die Bibel sagt uns, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle sterben, wir werden aber alle verwandelt werden. Blitzartig, in einem Augenblick, beim Ton der letzten Posaune. Denn die Posaune wird ertönen und die Toten werden auferweckt, unvergänglich. Und wir werden verwandelt, denn dieser verwesliche Körper muss Unverweslichkeit anziehen und diese sterbliche Unsterblichkeit. Zuerst werden die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die wir noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken fortgerissen, weil wir werden verwandelt werden. Wir werden Jesus gleich sein, wie er jetzt ist. Einen neuen Leib haben, der nie wieder stirbt. Einen Leib haben, der nie krank wird. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Und die Bibel sagt uns, wenn wir Kinder sind, sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus, die jetzt mit ihm leiden und dann auch an seiner Herrlichkeit Anteil haben. Da können wir noch nicht mitdenken, was das bedeutet. Als Johannes auf Patmos Jesus sah, fiel er wie tot zu Boden. Diese Majestät, diese Würde konnte er als Mensch nicht ertragen. Aber wir werden Jesus gleich sein. Und wenn die Entrückung stattgefunden hat, die Auferstehung der Toten stattgefunden hat und wir zu Jesus entrückt werden, in den Himmel, wo der Vater jetzt ist und er, wird die Hochzeit des Lammes stattfinden. Du, das wartet auf uns. Das wartet auf dich als Christ. Wenn wir sterben, dann ist es das Beste, viel besser als irgendetwas, was wir auf dieser Erde haben könnten. Und dann, wenn wir auferstehen oder entrückt werden, verwandelt werden, entrückt, zu ihm kommen, zur Hochzeit des Lammes, du, das wird gewaltig sein. Die Bibel sagt, an dieser Hochzeit werden die Glaubenden, die Gläubigen, die dort dabei sind, etwas anziehen. Ein Kleid. Nicht das Kleid der Gerechtigkeit. Gerecht sind wir geworden durch den Glauben an Jesus Christus. Ein jeder Christ ist gerecht, wenn er an Jesus glaubt. Und weil wir gerecht geworden sind in Jesus, sind wir überhaupt dann dort. Aber wir werden zur Hochzeit ein Kleid anziehen. Und weißt du, was die Bibel uns sagt? Das sind die guten Taten der Heiligen. Hast du gewusst, dass du, während du auf dieser Erde lebst, für Jesus lebst, durch deine Hingabe an ihn, durch dein Wirken für Jesus, dir ein Kleid webst, durch deine Treue, dass du zur Hochzeit des Lammes anziehst. Was werden wir im Himmel tun bei Jesus? Harfe spielen auf einer Wolke? Du, das würde allmählich langweilig werden. Glaubst du nicht auch? Wenn die Hochzeit des Lammes stattfindet, wird hier auf dieser Erde ein furchtbares Gericht ergehen über die, die Jesus abgelehnt haben. Die Schlacht bei Harmagedon wird stattfinden. Und dann sagt die Bibel, dann kommt Jesus mit den Heiligen und besiegt den Antichrist, seinen Propheten. Der Teufel wird gebunden. Und was tut Jesus? Er richtet hier auf dieser Erde ein Reich auf mit denen, die an ihn glaubten. Und dann wird etwas weiter geschehen. In diesem Reich, dem tausendjährigen Reich, wird es auf dieser Erde ganz anders zugehen wie heute. Da wird Jesus regieren, gerecht regieren, in Liebe regieren. Und Jesus hat dich und mich gerufen, dass wir mit ihm zusammen auf dieser Erde regieren werden und ihm helfen werden. Und ich denke, auf dieser Erde werden viele Dinge gar nicht so anders aussehen wie heute, in dem Sinn, dass jeder von uns eine Arbeit haben wird. Jesus sagt, treue Menschen, die über etwas gesetzt wurden in der Zeit, wo sie Christ waren und treu geblieben sind, auch wenn es im Kleinen treu werden war, werden über Großes gesetzt werden. Du sollst über 2, 5 Städte herrschen. Die Bibel sagt uns nicht, wie das im einzelnen Fall sein wird, aber ich weiß nicht, ob ich sehr daneben liege, wenn ich meine, dass oft in diesem 1000-jährigen Reich, wo auch Tiere sein werden, wo der Wolf mit kleinen Kindern spielt, oder kleine Kinder mit dem Wolf und mit der Schlange spielen werden, wo es Tiere geben wird, dass Menschen auch über Tiere wachen werden. Und ich weiß nicht, ob ich falsch liege, wenn ich meine, dass unser Beruf, den wir gerne tun, dann gebraucht werden wird im rechten Sinn, als Menschen, die keine Fehler mehr machen, die neu geworden sind, die wie Jesus sind, dass sie Jesus in diesem Reich in verschiedenen Aufgaben helfen. Du, das wartet auf uns. Und dann sagt uns die Bibel, wenn dieses 1000-jährige Reich zu Ende geht, wird der Teufel noch für kurze Zeit freigelassen und er wird Menschen versuchen zu verführen. Es wird noch Völker geben im 1000-jährigen Reich, die nicht zum Reich Gottes gehören. Und der Teufel wird sie versuchen. Und dann kommt das Ende. Dann kommt die Auferstehung nach 1000 Jahren der Nichtgläubigen. Auch die werden eines Tages auferstehen. Und das Gericht über ihr Leben, über ihre Taten. Und die Bibel zeigt uns, wer nicht im Buch des Lebens geschrieben ist, wurde in den Feuersee geworfen. Und weißt du, was die Bibel uns sagt? Dass Jesus dich und mich berufen hat, auch mit zu richten und Richter zu sein. Aber dann geschieht etwas. Gottes Wort zeigt uns, da kommt der neue Himmel und die neue Erde. Und das neue Jerusalem kommt auf diese Erde herunter. Du, und das ist der Höhepunkt auf dessen, was auf dich und mich wartet. Halleluja. Der Höhepunkt. Das neue Jerusalem, lies es mal in der Offenbarung, Beschreibung. Für wen hat Gott das gemacht? Für wen hat Gott das in Aussicht gestellt? Und da wird es auch im neuen Jerusalem Aufgaben geben, die wir an unserem König verrichten dürfen, wo Gott selbst hier auf dieser Erde sein wird und seinen Thron aufsetzt. Du, auf uns wartet etwas ganz Gewaltiges. Wir sehen es jetzt nicht mit unseren Augen. Die Wissenschaft kann das nicht beweisen. Jesus sagt, das brauchen wir auch nicht bewiesen zu haben. Wir sollen ihm vertrauen, weil er kam von dort. Er wurde gesandt vom Vater, der diesen Plan für den Menschen hat, um uns das mitzuteilen, um uns vorzubereiten, um uns zuzurüsten, dass das in unserem Leben möglich wird, weil wir Christ geworden sind, an Jesus glauben. Und dann sagt der Apostel hier in unserem Textwort, die Konsequenz dieser Hoffnung, die wir haben, was ist sie? Wir reinigen uns mehr und mehr. Wir wollen Jesus ähnlicher werden. Was heißt es, Jesus ähnlicher zu werden? Nicht nach dem Äußeren nach. Das Wesen der Sünde und des Teufels ist Stolz und Hochmut, Ich-Bezogenheit. Das ist Sünde. Rebellion. Das Wesen Jesu, was war es? Den Willen des Vaters zu tun. Jesus hatte keine eigenen selbstsüchtigen Ambitionen. Er sagt, ich tue nichts von mir aus. Ich tue, was der Vater mir zeigt, was ich ihn sagen höre. Aber ich tue nichts von mir aus. Und das bedeutet es, Jesus hat im Namen des Vaters gehandelt. Darum sind die Dinge geschehen, die geschehen sind durch ihn. Er kam nicht auf die Erde und hat gesagt, ja, ich möchte, dass das und das geschieht, im Namen Gottes soll es geschehen. Nein, nein. Wenn du und ich handeln und unser Leben einrichten, das zu tun, was der Vater will, uns zeigt, dann handeln wir im Namen Jesu. Dann passiert doch etwas. Jesus ähnlich zu werden, bedeutet eigentlich dieses, dass wir unsere Ich-Bezogenheit in den Tod geben. Das ist nicht etwas, was im Handumdrehen geschieht. Da müssen wir wollen, da müssen wir uns ausstrecken. Und das bedeutet oftmals, dass wir nicht wie Menschen handeln und denken und reagieren, wie die normalen Menschen. Also wir reinigen uns, wir wollen Jesus ähnlicher werden, wir bleiben in seiner Gemeinschaft und wir lassen uns von ihm in sein Bild verwandeln. Und weißt du, in dem Maße, wie wir uns in sein Bild verwandeln lassen, wird er uns Aufgaben geben können in seinem Reich. Aber jeder wird eine Aufgabe haben. Und es wird etwas Wunderbares sein, wenn wir mal bei Jesus sind. Wenn wir Kinder sind, sagt Paulus in Römer 8, dann sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Unsere Erbschaft kommt von Gott. Jesus bekam auch diese Erbschaft. Miterben mit Christus, die jetzt mit ihm leiden und dann auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Die Herrlichkeit Jesu, an der werden wir teilhaben. Ich weiß nicht, ob der Heilige Geist uns heute Morgen im Verlauf dieser sehr schnellen Darstellung, die ich gegeben habe, dass wir sehen, dass es immer besser wird im Leben eines Christen. Es ist schon weit besser, wenn wir von dieser Erde absterben, ableben bei Christus zu sein. Natürlich will Gott uns auf dieser Erde haben, solange er uns gebrauchen kann. Und er gönnt uns das, aber wir sollen nicht an diese Erde gebunden sein. Wir werden einmal auferstehen mit einem neuen Körper, die Hochzeit des Lammes, mit Jesus auf dieser Erde regieren, in dem Beruf, der uns zusagt, aber in einem Körper, in einer Haltung, die ohne Selbstsucht, ohne Sünde ist. Und dann auf der neuen Erde, im neuen Jerusalem, mit ihm sein. Und dann sagt Paulus in Römer Kapitel 8, ich meine, dass die Leiden der jetzigen Zeit im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns sichtbar werden wird, überhaupt nicht ins Gewicht fallen. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du uns durch das Wort Gottes die Augen immer mehr öffnest für das, was du für uns bereit hältst. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns erkauft hast mit deinem Blut, zu Kindern Gottes gemacht hast und dass die Aussicht, Herr, die du uns vor Augen führst, die auf uns wartet, so gewaltig ist, Herr. Ich danke dir, dass du uns durch den Heiligen Geist das tief in unsere Herzen hineinbrennst, dass wir, so wie dein Wort es sagt, unseren Wandel vermehrt oben nach dir ausrichten, dass wir uns nach dem sehnen, was du für uns bereitet hast. Ich danke dir, Herr Jesus, dass dein Heiliger Geist in unserem Leben am Wirken ist. Wir möchten uns nicht an diese Erde binden, sondern wir möchten uns an das binden und ausrichten, was du erkauft hast mit deinem teuren Blut. Segne uns, Herr, hilf uns, bewahre uns in dir, lass uns in dir wandeln, in dir leben und in der Freude der Gotteskindschaft bleiben zu aller Zeit, Herr. O Herr, auch wenn wir manches Schwere auf dieser Erde durchmachen, aber auf uns wartet etwas Großes, Herr. Die Zeit wird kommen für einen jeden von uns. Die Zeit, die wir auf dieser Erde verbringen, Herr, ist so klein im Vergleich zu der Ewigkeit. Hilf uns, das zu verstehen und das zu sehen. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Amen. Amen.